Ja, Robert, Jörn, wir kommen von der Recurity Labs. Ich arbeite da seit 2007 als Vulnerability Researcher. Robert kann sich mal kurz selber vorstellen.
Ja, ich bin Robert Hesli, ich bin bei Recurity Labs seit 2008. Bin am Blitzableiterprojekt seit 2009 beteiligt und seit Anfang dieses Jahres Core Developer vom Blitzableiter. Bin also dafür verantwortlich, dass Blitzableiter weiterentwickelt wird.
So, also es geht hier um Flash-Angriffe gegen, gegen den Flash-Player selber und darüber werden wir ein bisschen erzählen, wie die funktionieren, wie man sich davor schützen kann mit dem Tool, was wir entwickelt haben. Ein bisschen zum Programm für diesen Talk. Also wir fangen an, Motivation, wo kommt das her, der ganze Research? Wir sprechen ein bisschen über die Angriffsoberfläche, die einem Flash als Dateiformat bietet im Browser, was die Opfer von den Angriffen sind, welche Sicherheitsoptionen man hat, dann stellen wir das Tool Blitzableiter vor, reden danach noch über Flash-Internals, die Internals von Blitzableiter, wie wir versuchen, Angriffe auf den Flash-Player zu verhindern. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausflug in die Adobe Virtual Machine, um das Ganze noch ein bisschen tiefer zu verstehen. Also wie wir den Code analysieren und wie wir bestimmte Funktionalität erzwingen können im Flash-Player. Das Ganze wurde Ende 2008 vom BSI gestartet als Projekt bei uns. Wir haben damals Rich Internet Applications, also sowas wie Flash und Silverlight, untersucht und Flash stellte sich als vom Sicherheitsstandpunkt her gesehen schlimmste raus von diesen ganzen Runtimes. Und es zeigte sich auch, dass die traditionellen Antivirenmechanismen gegen Flash-Angriffe nicht wirklich schützen. Deshalb haben wir uns was Eigenes überlegt, ein eigenes Tool entwickelt, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Wir wollten nicht nochmal wieder eine neue AV bauen und wir wollten auch irgendwann damit fertig werden. Also etwas schaffen, was es schafft, wenn man es einmal fertig geschrieben hat, vor Flash-Angriffen zu schützen. So, Flash selber. Die Angriffsoberfläche, die Flash bietet, ist groß. Flash-Files, SWF oder Swift genannt. Es ist eigentlich nur ein Containerformat für Vektorgrafiken, Pixelgrafiken, Audio, Video. Und es hat sogar zwei Virtual Machines für Bytecode im Flash, um das Ganze zu skripten und zu programmieren. Das ist die AVM. Es gibt spezifiziert Versionen 3 bis 10 und die sind alle immer noch im aktuellen Flash-Player unterstützt. Das heißt, da ist eine Menge Abwärtskompatibilität drin, wo auch viel schief gehen kann. Gerade weil man verschiedene Datenstrukturen hat, da gehen wir später noch drauf ein. Und der ganze Parser, die ganze Flash-Runtime ist in Unmanaged Code, also C bzw. C++ geschrieben, was natürlich sowas wie Memory Corruptions und Integer Issues hat und da ist halt viel Angriffsoberfläche. Deshalb gibt es auch häufiger mal ein Flash Vulnerability in O-Day und davor wollten wir halt schützen. Um mal ein bisschen über die Angegriffenen zu reden, auf der einen Seite sind das ganz klar die Endbenutzer, die mit ihrem Browser zu Hause sitzen und bei YouTube sich Videos angucken. Die haben alle einen Flash-Player, sonst könnten sie das Video nicht sehen. Und typischerweise werden Schwachstellen im Parser für die Flash-Files ausgenutzt, die dann direkt Code Execution im Kontext des Browsers bringen, wo es jetzt Ansätze gibt, wie zum Beispiel in Chrome, um das eventuell zu erschweren. Dass man da sehr viel weiterkommt, ist einfach solche Sandboxing-Sachen. Es gibt Angriffe wie DNS-Rebinding, wo man, naja, verschiedene schlimme Sachen mit DNS einfach über das Flash-Plugin tut, weil es nochmal eigenen Code hat, um auch das DNS zu handeln. Es gibt solche Sachen wie Cross-Site-Request-Forgery auf zum Beispiel Heimrouter. Mit Flash kann man auch noch extra Header da rein stecken in die Pakete, wenn man zum Beispiel UPnP machen will, Dann kann man das im Flash sich zusammenstückeln und gegen den Router werfen und sagen, gib mir mal ein Port Forwarding. Von außen getriggert natürlich über das Flash-File. Und sehr beliebt sind auch Exploit-Toolkits. Die funktionieren so, dass mit Hilfe vom Browser selber, also JavaScript und Flash in Kombination, der Rechner des Menschen, der gerade meine Exploit-Seite besucht, quasi gefingerprintet wird, runter bis auf einen relativ genauen Patch-Level, und dann wird der entsprechende Exploit rausgesucht und dem Benutzer dann präsentiert, dynamisch. Ja, und das Schöne für die Angreiferseite ist natürlich, dass ungefähr so 97% aller Internetbenutzer oder Browser Flash installiert haben. Also da kommt man nicht drum rum. Gerade als Webseitenbetreiber also man kommt nicht drum rum, wenn man sich die ganze Seite vom Sicherheitsaspekt für den landläufigen Internetnutzer anschauen will. So, unsere Anforderungen gegenüber dem Endbenutzer, wie wir ihn schützen wollen und können, waren so, dass die meisten Flash-Exploits benutzen nicht wohlgeformte Flash-Files, also um Bugs im Parser zu triggern. Und deshalb müssen wir zunächst einmal verifizieren, dass das ganze File wohlgeformt ist. Das sollte eigentlich der Flash-Player selber tun, das tut er aber genau nicht, und das ist genau das Problem. Das ganze Verifizieren des Flash-Files sollte irgendwo integriert sein, wie im Browser selber oder in einem Proxy zwischen Benutzer und Webseite. Und für den Endbenutzer, der seinen Film sehen will, der will nicht irgendwie 10 Sekunden warten, weil dann hat er keine Lust mehr, sollte das Ganze schnell gehen. Die nicht ganz so offensichtlichen oder potenziellen Opfer von bösartigen Flash sind dann noch Webseitenbetreiber und solche Banner-Network-Betreiber, die einfach Flash-Files von Dritten entgegennehmen, mit deren Werbung drin, und sie dann auf großen Webseiten zeigen. Die haben ein bisschen andere Anforderungen, also sie können sich das vorher anschauen, aber höchstens manuell, um zu sehen, ist das jetzt wirklich der Content, ist der geeignet, ist da kein Porno drin, wollen wir das so zeigen, ist das fein. Sie haben nicht die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Flash-File nicht vielleicht auf eine andere Seite redirected, als im Vertrag festgesetzt ist. Und Flash kann auch nachladen, also kann von dritten Seiten Code nachladen zur Laufzeit und dann das Verhalten völlig ändern. Also das ist alles gerade in dem Bereich Banner-Advertising mit Flash ein großes Problem. Und ja, solche bösartigen Banner-Werbungen gab es schon einige, und auch auf großen Seiten, so New York Times oder Heise, da gab es schon solche Issues. Und die Anforderungen, die so ein Advertisement-Betreiber oder Webseitenbetreiber hat, die sind ein bisschen anders gelagert. Da kann das ganze Parsing, Processing und quasi die Sicherstellung der Funktionalität, also dass nicht woanders hin weitergeleitet wird, dass nicht von dritten Seiten Code nachgeladen wird, das kann ruhig etwas länger dauern. Das kann man einmal machen, wenn der Flash-File vom Supplier quasi hochgeladen wird. Dann geht man den einmal durch, das kann ruhig etwas länger dauern, und dann kann man sich hoffentlich sicher sein, dass nicht das Flash-File den Anwender auf irgendwelche Viren-Webseiten oder einige bösartige Dinge weiterleitet. Das Ganze könnte zum Beispiel irgendwie über einen ganz einfachen Mechanismus beim Hochladen über ein Skript, das läuft da immer drüber und gibt einem aus, ob die Datei fein ist. Sicherheit in Flash, die man als Benutzer einstellen kann, gibt es so gut wie gar nicht. Es gibt ein bisschen was. Auf der Adobe-Seite selber gibt es ein kleines Flash-Fensterchen, mit dem man sich sowas wie den lokalen Speicher, also die Flash-Cookies, abdrehen kann. Da kann man Zugriff auf die eventuell vorhandene Webcam oder das Mikrofon abdrehen. Das war es dann auch schon fast. Wenn man tiefer im System wühlt, findet man noch eine mms.cfg-Datei. Das ist eine für den lokalen Benutzer definierte Konfigurationsdatei, wo sich noch mehrere Dinge einstellen lassen. Zum Beispiel Auto-Updates zu disablen oder File-Downloads oder File-Uploads ein- oder auszuschalten. Und es gibt auch keine Signaturen über Flash-Files, es gibt keinen vorgesehenen Mechanismus, zu sagen, dieses Flash-File kommt jetzt von mir, ich habe es signiert und ich stehe dafür quasi, ich habe das unterschrieben, das ist meins, das gibt es nicht. Wenn man sich nun Flash-Malware mit einem Antivirus anschaut, zum Beispiel mal bei VirusTotal hochlädt, dann sieht man, das ist in der Spalte Detection, die Erkennungsrate ist nicht so gut. Das Lustige ist jetzt, wenn man Flash-Files nimmt und auspackt, sie sind normalerweise mit Zlib komprimiert, laufen aber auch unkomprimiert. Wenn man sie nimmt und auspackt, dann hat man hier zum Vergleich eine Erkennungsrate, einen Drop von 70% auf 20% für Gnider, eine der größeren Flash-Malware-Banners. Also da ist Antivirus einfach, oder sind die gängigen Antivirenlösungen einfach nicht gut genug hinterher. Die Prozentzahlen sind die Erkennungsraten bei VirusTotal. Also das ist eine Website, wo man eine Datei hochlädt und sie scannt mit allen möglichen Virenscannern durch. Ja, dann stellen wir jetzt mal grob unseren Ansatz vor, wie wir gegen solche bösen Flash-Filme vorgehen wollen oder vorgehen.
Ja, stellt sich erstmal natürlich die Frage, was Blitzableiter ist. Und im Grunde ist es eigentlich nur ein Filterprogramm, was Dateien im SWF-Format entgegennimmt, die parst und dann hoffentlich ein sauberes Flash-File zurückgibt. Im Gegensatz zu Adobe Flash ist unser Parser komplett in der Managed-Sprache implementiert, namentlich C#. Wir targeten die .NET Runtime 3.5 und achten halt immer darauf, dass es auch monokompatibel ist, weswegen wir auch heute hier sind. Also wir selber haben es mit Linux probiert und funktioniert wunderbar. NoScript unterstützt Blitzableiter. Und zwar funktioniert das Ganze MIME-Type-basiert. Wenn immer der Benutzer Flash aufruft, bekommt er eine Response. Wenn er MIME-Type matcht, dann übergibt NoScript am Blitzableiter das Flash-File, Blitzableiter parst es und wenn alles in Ordnung ist, wird das Flash-File wie gewohnt angezeigt. Wenn nicht, gibt es ein Replacement, da steht dann der Grund drauf, warum es abgelehnt wurde. Und wir möchten Giorgio Maone nochmal richtig dafür danken, dass er sich da so engagiert hat. Die Implementierung ging ziemlich schnell und war sauber. Ja, danke dafür. Hier sieht man, wie das dann aussehen wird. Ich weiß nicht, wer von Ihnen NoScript benutzt. Demjenigen, der es benutzt, dem wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass irgendwann dieser External Filter Tab da war. Und das war genau der Punkt, wo er halt die Unterstützung von Blitzableiter eingeführt hat. Und zwar hat das nicht direkt gemacht, sondern hat allen die Möglichkeit gegeben, einen External Filter einzubinden. Blitzableiter ist hier voreingestellt, aber man kann im Grunde für alle MIME-Types einen Filter benutzen. In unserem Fall ist es jetzt Shockwave und Future Splash. Und eigentlich muss man gar nicht so viel machen. Sie laden sich von unserer Webseite die Binaries runter, referenzieren die hier und unten können Sie auch nochmal angeben, welche Domains nicht gefiltert werden sollen. Erkläre ich später nochmal, warum das so ist. Ja. Ja, um Blitzableiter in Webseiten zu integrieren, ist im Grunde auch relativ einfach. Also was wir in dem Fall empfehlen würden oder machen würden, ist es einfach mit einer Upload-Funktionalität zu verbinden, sodass, wenn immer ein User einen File hochlädt und das eben vom Content-Type oder von meinem Type Flash ist, dann kann man das am Blitzableiter übergeben. Wenn es Pfeil in Ordnung ist, wird Blitzableiter 0 zurückgeben, andernfalls wäre der kleine Ersatz 0. Wir arbeiten zurzeit auch noch an einem ICAP-Service. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie Squid administrieren zum Beispiel. Squid kann ICAP sprechen und Squid kann dann über ICAP an Blitzableiter die Datei übergeben. Blitzableiter kann die Datei parsen und im Zuge der Response-Modifikation eben die Datei zurückgeben. Ja. Blitzableiter ist Open Source unter GPL-V3, das heißt, wir bieten Ihnen hier kein Produkt an, was Sie versucht auf wunderbare Art und Weise zu schützen, sondern Sie können jetzt auf die Webseite gehen, sich den Source Code runterladen und den einfach lesen, sofern es möglich ist oder sofern Sie C-Sharp sprechen. Also letztendlich im Zweifelsfall können Sie für sich selber entscheiden, ob Sie das Produkt nutzen möchten oder nicht. Wenn Sie es denn tun, dann wären wir auf jeden Fall dankbar dafür, uns Ihre Erfahrung mitzuteilen, besonders wenn es um Bugs geht, also einfach zu schreiben, ja, das und das hat nicht funktioniert, und wenn es dann um spezielle Flash-Files geht, sofern es möglich ist, das File mitzusenden und dann eben zu sagen, was da nicht in Ordnung ist.
So, dann schauen wir uns jetzt mal Flash-Files ein bisschen genauer an. Flash folgt der Formatspezifikation SWF, Swift genannt, umgangssprachlich. Wie ich vorhin schon sagte, Version 3 bis 10 ist spezifiziert. Und Version 3 bis 10 ist auch im aktuellen Flash-Player noch unterstützt. Das Ganze kann komprimiert sein, das haben wir gerade bei dem Antivirus-Beispiel gesehen, mit Zlib. Und es ist üblicherweise, oder es ist immer eine Type-Length-Value-Struktur. Also wir haben einen Typ, der angibt, welchen Typ der Wert ist, der folgt, eine Länge des Wertes und den Wert selber. Die Elemente in einem Swift-File werden Tags genannt. Zum Teil bestimmt die Anordnung der Elemente auch das Rendering, wo was liegt, wie es in welchem Ablauf gerendert wird oder ob es überhaupt gerendert wird. Für Version 10 sind soweit 63 Tag-Typen definiert und die ganzen Datenstrukturen hinter den Tag-Typen sind alle schwerst versionsabhängig, was das Ganze äußerst spannend macht zu parsen. Beispiel-Tag-Typen gibt es, gibt einmal Kontroll-Tags, die das generelle Verhalten von einem Swift-File bestimmen, zum Beispiel Set-Background-Color oder Enable-Debugger, File-Attributes, Metadaten generell. Display-List-Tags, die grafischen Optionen angeben, also wo Objekte sich befinden, dass man Objekte hinzufügt, entfernt, Frames zeigt in einem File. Bitmap-Tags für Pixeldaten und Buttons sind spezielle Objekte, die auch ein Code-Stück angehängt haben können, die man dann programmieren kann. So sieht so eine Beispieldatenstruktur aus. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem CVE 2007-71. Da gab es einen Bug, der zu Remote Code Execution im Flash Player führte. Und zwar, wenn dieser Scene Count hier negativ war, dann hat sich der Flash Player ein bisschen verschluckt. Und das war ein sehr beliebter damals Bug in Flash selber. Auf den kommen wir auch später noch zurück. So, unser Ansatz jetzt, wie wir vorgehen, um erstmal sicherzustellen, dass die Ausgabe von Blitzableitern ein Flash-File ist, an dem sich der Adobe Flash Player nicht aufhängt oder irgendwie verschluckt oder funktionserweitern lässt, ist einfach, wir parsen das komplette Swift-File einmal durch, verifizieren alle Datenstrukturen, ob sie stimmig sind mit der Spezifikation und werfen danach das Originalfile weg. Wir schauen, ob die Tags konsistent sind untereinander und ob der Bytecode konsistent ist. Eventuell passen wir den Bytecode noch an, dazu kommt später auch noch mehr, um zum Beispiel zu verhindern, dass auf beliebige Webseiten weitergeleitet wird. Kann man den Bytecode zum Teil noch patchen. Ja, und dann aus den gepassten Daten erstellen wir ein komplett neues Swift-File, was dann hoffentlich eben diesen Bug, die Malware-Funktion nicht mehr hat, oder es wird halt, wenn es zu schlimm aussieht, gegenüber dem Player einfach weggeworfen und wie Robert gerade sagte, mit dem Blitzableiter NoScript-Extension, man bekommt dann ein Replacement, das sagt, es ist fehlgeschlagen, folgendes war nicht gut an deinem Flash-File. Dann kann man sich überlegen, ob man es vielleicht doch laden möchte oder nicht.
Ja, gut, zu den Details vom Blitzableiter. Wie am Anfang schon gesagt, nehmen wir den Fall entgegen und parsen es. Und da hilft uns zum Beispiel die .NET Runtime schon extrem weiter, um gewisse Sachen zu verhindern und auch zu verhindern, dass ein Exploit nicht gegen User gerichtet wird oder gegen Content Provider, sondern gegen den Parser selber. In dem Moment wäre es halt kein Security Tool mehr. Zum Beispiel Sachen wie Out-of-Bound-Conditions, wie bei dem Exploit, den Jörn gerade erklärt hat, komme ich gleich auch nochmal zurück. Und Integer-Overflows werden von der Runtime gehandelt, das heißt, die wirft Exceptions, wenn sowas vorliegt. Was wir noch machen, wir parsen halt das ganze SWF-File, zerlegen es in die Tags und dann werden die Tags nochmal in sich selber zerlegt in ihre einzelnen Unterobjekte und jedes Objekt, egal was es jetzt ist, solange es komplex ist, wird halt in einen eigenen Stream geschrieben, der genau nur so lang ist, wie die Länge in dem Header der Datenstruktur angegeben hat. Das heißt, wenn der Header sagt, die Datenstruktur war 80 Byte lang, dann kriegt es Memory Stream, der ist 80 Bytes lang, da werden die Daten reingeschrieben und dann wird angefangen zu parsen. Und worauf wir achten, ist, dass genauso viele Daten in diesem Stück Stream drinstehen, wie der Herr da gesagt hat. Wenn es zu wenig Daten sind, würde er die Möglichkeit bestehen, dass sich noch zusätzlicher Code am Ende versteckt. Das wird direkt weggeschmissen und wenn das Tag jetzt versuchen würde, über die Grenze hinaus zu lesen, würde es auch eine Exception werfen, weil halt der Stream nicht lang genug ist. Wir akzeptieren generell nur Datenstrukturen, die auch von Adobe dokumentiert wurden in der Spec. Und wir prüfen Versionsabhängigkeiten, das heißt, es gibt bestimmte Tags, die waren erst zum Beispiel ab Version 8 verfügbar und wenn uns ein Flashware vorliegt, was Version 6 ist, dann wird es auch einen Fehler geben, weil die Datenstruktur zu der Zeit noch nicht existiert hat. Hier sieht man zum Beispiel, wie das dann aussehen würde. Das war der Exploit, den Jörn vorhin gezeigt hat. Da oben ist die Stelle, wo die Anzahl der Scenes gelesen wird und das würde dann in diesem Array zu einer Out-of-Bounds-Exception führen und da sagt dann halt schmeißt die Runtime zum Beispiel einen Fehler. Ich meine, das ist nicht schön, aber das schützt uns auf jeden Fall von einer ganzen Menge Fehlerklassen schon im Vorhinein. Gut, erzähle ich ein bisschen was zu den AVMs. Wie Jörn schon gesagt hat, sind die AVMs, die Adobe Virtual Machines, dazu da, Bytecode in Flashfilm auszuführen. Dabei gibt es zwei Stück, die AVM1 und die AVM2. Die AVM1 wurde in SWF-Version 4 eingeführt und ist mehr oder weniger historisch gewachsen. Die AVM2, die den gleichen Standard wie JavaScript implementiert, nämlich ECMA 262, wurde mit Version neu eingeführt und man könnte denken, dass sie ja genug Zeit hatten, irgendwie die AVM zu verbessern. Dem war aber leider nicht so. Also es gab ein paar Kleinigkeiten, die sich da verbessert haben, aber im Grunde genommen hat sich nicht, ja, es ist eigentlich Mist, wenn man so sagen will. Das Lustige ist, dass es die AVM2 schon eine ganze Weile gibt, aber trotzdem 80% der Flash-Files im Internet immer noch AVM1-Code sind. Das hängt vor allem damit zusammen, dass sich die Flash-Community sehr schwer damit tut, OOP zu verstehen. Gut, die ersten Möglichkeiten zu skripten gab es in SWF 3. Dazu haben eigentlich nur ganz einfache Click-Event-Händler gehört. Da konnte man dann halt Actions ausführen, wenn jemand einen Button geklickt hat, die AVM1. Also eine Turing-vollständige Stackmaschine wurde in SWF 4 eingeführt. Und Objekte und Methoden gab es ab SWF 5. SWF 6 hat eigentlich nur SWF 5 gefixt. Das Einzige, was SWF 6 eingeführt hat, waren, dass die Variablen auf dem Stack plötzlich typisiert waren. Also in SWF 5 war es noch so, dass die Objekte auf dem Stack alle Strings waren und die wurden dann umgewandelt, wenn es nötig wurde. Das hatten sie dann geändert. Und mit SWF 7 kamen dann Sachen wie Exception Handling und explizites Typecasting. SWF 8 gab es nie und seit SWF 9 gibt es die AVM 2. Da läuft es ein bisschen anders, während im AVM 1 Code quasi Code im ganzen Flash-Film verteilt sein kann, war es dann in der AVM 2 so, dass es eine Stelle gibt und zwar ein Tag, das hieß Do ABC und da war ein ABC-File drin sozusagen, also eine Datei in einer Datei, in der sich dann Bytecode befunden hat. Dazu später auch noch ein bisschen mehr. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wo kann denn überall Code stehen in einem Flash-Film? Und die Antwort ist, es gibt bestimmte Tags, die erlauben, Code auszuführen, wie Jörn schon von gesagt hatte. Und das ist einmal DoAction, DoInitAction, DefineButton 2, ButtonRecord 2, PlaceObject 2 und 3. Und da kann man jetzt Bytecode finden. Das Lustige ist, dass die meisten AV-Tools wirklich nur das Do-Action-Tag behandeln, wenn sie überhaupt danach suchen und alle anderen Tags außen vor lassen und somit eine ganze Menge übersehen. Wie sieht AVM1-Code aus? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das ist ein Byte mit einer Instruction, die AVM1 und die AVM2 auch haben eigene Instruction-Sets, oder das ist halt so, dass man N-Byte-Instruction hat und ein Längenfield und den Payload danach, zum Beispiel Funktionsparameter oder so. Sprungziele sind 16-Bit-Byte-Offsets, was ziemlich ungünstig ist. Eigentlich soll es so sein, dass Sprungziele sich nur in dem eigenen Codeblock befinden. Soll so sein, ist natürlich nicht so. Und Try-Catch-und-Finally-Blöcke werden genauso definiert wie Funktionen.
So, ein bisschen zu den Designschwächen in der AVM1, was wir gerade gesehen haben, Byte-Offset für die Branch-Instruktionen, also für Sprunginstruktionen, erlauben einen zum Beispiel in die Mitte von Instruktionen zu springen, was ein üblicher Anti-Reversing-Trick zum Beispiel bei üblicher Malware ist, dass man dadurch den Codeflow komplett ändert, weil plötzlich ganz anderer Code rauskommt, weil man halt in die Mitte einer Instruktion gesprungen ist. Oder man kann außerhalb des eigentlichen Codeblocks hüpfen, zum Beispiel in irgendwelche Bilddaten, wo man dann seinen Payload versteckt hat. Die 16-Bit-Signed für die Sprungziele haben noch ein anderes Problem. Sie verhindern, dass man große Basic-Blocks hat, also praktisch ein If-Statement mit sehr viel zwischen der öffnenden und schließenden Klammer. Wenn das sehr lang wird, dann kann das nicht kann das dazu führen, dass man nicht über das If-Statement drüber springen kann, weil man mitten irgendwo in dem Code, der noch drinsteht, landet, weil die 16-Bit-Offset einfach nicht reichen. Und sogar der Adobe Flash Compiler produziert nicht korrekten Code für solche Konstrukte. Also das ist ein bisschen ungeschickt gelöst. Es gibt noch das Längenfeld in der Instruktion, was einem erlaubt, wieder zusätzliche Daten zu verstecken. Also das Längenfeld der Instruktion wird auch geparst und angeschaut, selbst wenn die Anzahl und Größe der Argumente klar ist und die Argumenten-Arrays haben nochmal ein eigenes Längenfeld nach der Instruktion, wo man auch wieder versuchen kann, die Flash-Runtime zu verwirren. Was noch ein bisschen seltsam ist, dass die Reihenfolge, wie der Code ausgeführt wird, nicht deterministisch ist. Das hängt von der Anordnung und von den Typen der Tags ab. Hängt davon ab, ob ich Referenzen in andere Flash-Files habe oder nicht. An den Umgebungsvariablen, die ich über die umgebende HTML-Seite mitgebe. Die können auch den Codeflow quasi beeinflussen. Und auch an solchen Dingen wie der Sichtbarkeit des Objekts auf der Z-Achse. Also wie weit ist es weg oder nicht. So, was schauen wir uns an in Blitzableiter, um den AVM1-Code zu verifizieren? Also das ist jetzt nicht das Fileformat selber, sondern der Bytecode selber, der genutzt wird. Wir schauen, ob die Instruktion, die wir uns gerade anschauen, in der Swift-Version spezifiziert ist. Wir schauen, ob die Argumente passen von der Anzahl her, ob die Instruktionslänge richtig ist und auch komplett ausgenutzt wird, also nicht zu kurz, nicht zu lang, sondern genau passend. Ob der Codeflow im Codeblock drin bleibt und ob alle Branches und Try-Catch-Blöcke wirklich auf den Anfang einer Instruktion zeigen oder und nicht etwa irgendwo mitten rein. Und das machen wir, indem wir ein lineares Disassembly machen, anstatt eines Codeflow-Disassemblies. Also lineares Disassembly funktioniert so, dass man, wenn man disassembled, Instruktion für Instruktion da durchgeht, die Instruktion dann überspringt, die nächste dekodiert, aber Sprüngen nicht folgt. Dadurch bekommt man, anders als beim, also dann sieht man, wenn man nachher die Sprünge überprüft, zeigen sie in die Mitte einer Instruktion oder zeigen sie wirklich an den Beginn einer Instruktion. Und was wir noch überprüfen, ist halt, ob eine Instruktion zu genau einer Funktion gehört oder nicht. Also wenn das nicht der Fall ist, ist da auch wieder was schief. So, was wir tun, um funktionale Angriffe, also zum Beispiel Verletzungen der Same Origin Policy, das heißt, wenn mein Flash-File von Seite a.org versucht, auf Seite b.com zuzugreifen, sollte das nach der Same Origin Policy nicht erlaubt sein, aber Flash kann das erlauben. Wenn wir das aber erzwingen wollen, dass mein Flash-File von a.org auf a.org bleibt, dann müssen wir eventuell den Code patchen. Also wir können keine statische Analyse machen, weil, naja, das Ganze nennt sich Halteproblem. Deshalb müssen wir den Code an den entsprechenden Stellen patchen. Und mit einer Emulation würden wir wieder eine Diskrepanz zwischen unserer Interpretation des Flash-Files und der des Flash-Players, wo man sich nie genau sicher sein kann, wie er genau tickt, erzeugen, und das wäre auch nicht so gut. Also patchen wir. Wir bauen das Flash-File neu und fügen zusätzliche Checks ein. Das heißt, wenn wir das Flash-File einem User geben, sehen wir nicht, was er tut, aber wir können sicher sein, dass er nicht auf der falschen Seite landet. Wir können also auch vom 1-Code vor den API-Call, der uns stört, setzen und verhindern, dass diese API mit bestimmten Argumenten aufgerufen wird. Also bestimmten, die wir nicht wollen, oder nur mit Argumenten, die wir wollen, aufgerufen wird. Zum Beispiel ist ActionGetURL2 der Flash-API-Aufruf, der am meisten benutzt wird von solchen bösartigen Werbebannern, die einen auf Malware-Seiten leiten, zum Beispiel. Also wenn wir mit dem Blitzableiter beim User im Browser sitzen, dann wissen wir, woher hat er diesen Flash-File aufgerufen. Zum Beispiel kommt diese Bannerwerbung gerade von heise.de. Dann wissen wir, wir müssen unseren Bytecode so patchen, dass jeder Action-Get-URL-2-Aufruf nur auf die Top-Level-Domain heise.de gehen kann. Also bauen wir unsere eigene Same-Origin-Policy nachträglich in das Flash-File ein. Also normalerweise sieht das so aus. Hier haben wir ein nicht gepatchtes File. Hier, hier wird die Variable auf den Stack gepusht und dann wird ActionGetURL2 aufgerufen. Und wenn wir das Ganze patchen, dann ist das, was rot dazugekommen ist, unser Same Origin Policy Check. Also hier wird auf den String Google kommen, weil der Flash-File wohl offenbar von dort kommt, gecheckt, ob das gleich ist. Wenn ja, dann machen wir unser GetURL2, wenn nicht, räumen wir den Stack auf und machen weiter, als wenn nichts passiert. Also wird dieser Call, der hier in jedem Fall stattfindet, wenn man den Pfad durchläuft, was hier auch der False-Pfad ist, wird der hier in jedem Fall stattfinden mit beliebiger URL und mit unserem eingebauten Check, halt nur für die, wo es herkommt oder die, die wir haben wollen. Also so sieht das aus. Wenn man jetzt ein Stückchen komplexere Malware nimmt, zum Beispiel Gnider, so ein bösartiges Werbebanner, wenn man das patcht, ist hier alles, was neu hinzugekommen ist, rot. Oben sind an einer Stelle die Checks eingebaut, die wir haben wollen. Und hier sind dann die Referenzen. Das macht aus einem Stück Malware ein Stück nutzloses Flash. Und bläst allerdings den Code auch um 250% der Originalgröße auf, aber es funktioniert.
Okay, Jörn hat ja schon gesagt, dass wir mit statischer Analyse nicht besonders weit kommen. Das Problem ist, dass man halt mit statischer Analyse nicht sagen kann, was der Code genau tut. Und was wir allerdings mit statischer Analyse erreichen können, ist, dass wir halt die Variablen oder die Konstanten, die im Constant Pool gespeichert sind, überprüfen und da zum Beispiel schon mal gucken, ob sich da nicht Schadcode versteckt. Blitzableiter kann bereits AVM1, was auch viele AV-Tools nicht können. AVM2. Ja, wie gesagt, es hat sich bei der AVM2 im Gegensatz zur AVM1 nicht besonders viel geändert. Es gibt einen globalen Constant Pool anstatt einen Constant Pool für jede Funktion. Funktionen und Methoden werden nicht weiter mit Instructions definiert, aber zum Beispiel die Byte Offset Branches und diese Instruction Sets mit variabler Länge gibt es immer noch. Also hinsichtlich dessen ist da nicht viel anders geworden. Woran wir im Moment arbeiten, ist Stack Tracing zu realisieren für AVM2. Gut, wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir Malware bekommen? Also wir wollten natürlich wissen, funktioniert Blitzableiter und haben uns die Proof of Concept Files besorgt von den CVEs, die unten angegeben sind und haben die mal durch Blitzableiter gejagt. Und was uns selber sogar ein bisschen erstaunt hat, ist, dass es nicht einen einzigen Exploit gab, der da durchgegangen ist. Also es gab entweder Format Violations oder der AVM-Code war nicht in Ordnung. Hat also super funktioniert. Ja, nachdem man dann geguckt hat, ob es denn gegen Malware funktioniert, möchte man natürlich auch wissen, wie ist denn die False-Positive-Rate. Das ist ja immer ein großes Thema bei Antiviren-Tools und eigentlich müssen wir sagen, dass wir damit ganz zufrieden sind. Es gibt ein paar kleinere Probleme, allerdings wäre hier der Begriff False Positive ein bisschen falsch, weil was wir überprüfen ist, ob dieses SWF-File standardkonform ist. Wenn es das nicht ist, dann fixen wir das oder rejecten das. Bei Beispielen, ich hatte ja vorhin gezeigt, dass man NoScript bestimmte Domains exkluden kann. Und der YouTube-Player und der Player von Hulu.com zum Beispiel, die wurden mit dem Tool bearbeitet, mit dem Obfuscator, die einfach mal falschen Code produzieren. Also, ja, deswegen meine ich irgendwie, das kann man nicht false positive nennen, weil das, was da hinten rauskommt, ist wirklich der gleiche Mist, was man in manchen Exploits findet, dass die Längenfelder nicht richtig gesetzt sind. Also da macht sich wirklich, wenn die Software schreibt, macht sich da keiner wirklich Platte. Solange es im Flash-Player läuft, ist die Welt für die in Ordnung. Ja, wie gesagt, also das gilt nicht nur übrigens für die Obfuscator, sondern auch für manche SWF-Compiler, dass das, was da rausfällt, einfach mal falsch ist. Und dass da zum Beispiel Text benutzt werden, die von Adobe überhaupt gar nicht dokumentiert wurden. Die haben sie sich dann aus dem Haben sie dann reverse-engineert oder aus dem Tamarin-Source-Code rausgepoolt. Da gibt es halt eine ganze Menge. Aber die werden dann halt auch abgelehnt. Das ist der Grund, warum YouTube und Hulu.com zum Beispiel nicht funktioniert. Wenn Sie jetzt Splitsableiter benutzen sollten, dann wäre das auf jeden Fall toll, wenn es Probleme gibt, wenn Sie uns Bescheid sagen. Am besten ist immer, wenn es veröffentlicht werden kann, Flash-File, so hier, okay, und parsen können wir das ja dann selber und gucken, wo der Fehler liegt. Aber für uns ist es immer besonders gut, weil wir bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viele Beispiele gefunden haben, die wirklich überhaupt gar nicht funktioniert hatten. Ein prominentes Beispiel, was denn? Ja. Wir hatten ein prominentes Beispiel bei Spreadshirt und da gab es auch wirklich eine große Formatverletzung, war aber natürlich kein Exploit. Hatten wir dann auch geklärt. Ja, ja und zu Fehlern gehören halt, wenn ich sage, nicht funktionieren, dann meine ich auf der einen Seite natürlich, wenn die UI nicht mehr so aussieht, wie sie vorher aussah. Das heißt, wenn sich da jemand ein Flash gebastelt hat und da ist plötzlich der rote Punkt auf der linken Seite, nicht auf der rechten. Oder man klickt auf den Button und da mut plötzlich keine Kuh mehr oder so, dann einfach mal Bescheid sagen. Und dann gucken wir uns das an. Wir sind zurzeit beim Stand Release Candidate, der ist zum Download auf der Webseite verfügbar. Bis Ende Mai soll die Version 1.0 veröffentlicht werden. Und was da dann auch noch mit hinzukommt, ist zu dem Command-Line-Tool und zu der NoScript-Integration ist der ICAP-Service, sodass man das problemlos in Squid integrieren kann zum Beispiel. Ja, also wir denken, dass Blitzableiter sehr gut gezeigt hat, dass man auch signaturfrei Malware erkennen kann. Und dass es sogar sehr gut funktioniert und teilweise sogar besser als signaturbasiert.
Ja, und unsere automatische Code-Verifikation funktioniert auch in den meisten Fällen. Oder halt der Weg, wie wir die Webseitenbetreiber insofern glücklich machen können, dass sie nicht bei ihren Werbebannern vereimert werden und auf einmal irgendwelche Malware verteilen über große News-Webseiten oder so. Aber diese ganzen Automatismen sind noch ein bisschen tricky und wir arbeiten zum Beispiel gerade noch schwerst an der OFM2. Und naja, wir hoffen halt, dass das Tool nützlich ist für den einen oder anderen hier. Wenn Sie irgendwie ein größeres Netzwerk haben mit einem Squid, kann man das da mal ranschrauben vielleicht oder halt als Privatanwender in eventuell vorhandenen NoScript-Plugin reinbauen. Danke an der Stelle an die ganzen Beta-Tester, Supporter, an Felix Lindner, der das Projekt initial gestartet hat, an Dirk und den Rest von unserem Team und Fukami, der beim initialen Projekt auch mit dabei war von Sektion 1 in Köln. Ja, das war's. So viel zum Blitzableiter, genug langweiliges Flash-Zeug. Gibt's Fragen?
Das Tool eigentlich ist an sich fix, also da jetzt Zahlen zu nennen, könnte ich nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, so und so viel Megabyte in so und so viel Sekunden, aber im Grunde ist es so, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie ein durchschnittliches Flash-File von 3 Megabyte Größe, würde ich vielleicht sagen 0,8 Sekunden pro File, und wenn man Blitzableiter laufen lässt und je nachdem, wie viel Ressourcen man Blitzableiter zugesteht oder dem Tool, was es parsen soll.
Und
Nee, haben wir noch nicht gemacht. Wir sind ja gerade dabei, irgendwie das mit Squid zu verbauen. Da das Problem ist, dass wir halt einen ICAP-Server schreiben müssen irgendwie, weil es ist für C-Sharp, glaube ich zumindest bis jetzt, oder habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass es da offen irgendwie irgendwelche Implementierungen gibt. Und ja genau, da sind wir erstmal so ein bisschen am Struggeln, so dass wir wirklich ICAP ans Laufen kriegen, weil es auch so eine ziemlich trickige Sache irgendwie, weil es auf HTTP basiert, manche Sachen auch falsch sind, auch im RFC manche Sachen überhaupt gar nicht stimmen und zum Beispiel der ICAP-Client vom Squid so manche Sachen ganz anders macht, als so wie dokumentiert ist.
Ja,
also wir haben dann noch keine Load-Tests gemacht oder so.
Aber mit dem ICAP ist es halt was ausgelagert werden kann, das muss nicht auf derselben Maschine wie der Squid laufen. Das kann man dann über das Netzwerk einmal rüberschubsen, zurückkriegen, eine ganz andere Maschine und vielleicht mal probehalber je nachdem, wie man den Split konfiguriert, so 10% der Requests da durchtreten und mal gucken, wann der erste schreit, dass das Flash-WP nicht geht.
Ja, genau, das war halt die Idee, als wir gesagt haben, wir machen ICAP-Integration. Zuerst hieß es ja, dass wir einen Webservice machen wollen. Und dann hatte ich mich halt so ein bisschen damit befasst. Und das Problem bei Webservices ist, dass man dann wieder Client-Implementierung schreiben muss irgendwie für jede Plattform. Und ICAP ist halt ein Protokoll, was halt standardisiert ist. Und auch viele Firewalls sprechen ICAP, sodass man das so an vielen Stellen einsetzen könnte, wenn man dann wollte, nicht nur bei Squid.
Nächste Frage.
Erstmal sehr, sehr hübsch. Gab es irgendwelche Reaktionen von Adobe? Und gibt es irgendwelche Cross-Pollinationen mit den Gnash-Entwicklern? Weil ich meine, das ist ja sehr hübsch und man überlegt sich dann, wenn der Adobe Flash Player so scheiße ist, möchte man vielleicht was anderes. Und da gibt es ja irgendwie nicht so richtig viel, außer Gnash, und das funktioniert, glaube ich, immer noch nicht so richtig.
Da gibt es Silverlight auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt unbeliebt mache, aber...
Auf dem Linux-Tag nicht so richtig.
Es gibt Moonlight, glaube ich, so eine Implementierung dafür als Player. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Adobe war da so ein bisschen schizophren. So. Also die haben sich irgendwie schon darüber gefreut, was die aber richtig doof fanden, dass die Idee nicht von ihnen selber kam. Und da wir uns nur mit Adobe hingesetzt hatten und FX... mit Adobe ein NDA hat, können die natürlich jetzt nicht hergehen und sagen, wir bauen das mal selber nach. So. Damit haben die jetzt ein richtig großes Problem. Und so wie ich letzte Woche gehört habe, war das wohl auch so, dass FX in einem Meeting offiziell halt gestated hat, dass man im Grunde den Flashplayer wegschmeißen müsste, man müsste ihn neu schreiben. Und dadurch, dass es in einem Meeting gesagt wurde, können die das jetzt auch nicht machen, weil die damit auch das NDA verletzen würden. Ja, so ist es. Aber Adobe hat auch eine Zeit lang versucht, irgendwie uns so ein bisschen zu unterstützen. Da war ich halt im November da gewesen in San Francisco. Und wirklich weitergekommen sind wir da nicht. Also ein bisschen an der Kompatibilität konnten wir was machen, sodass es jetzt nicht gleich alle Files kaputt macht, sondern alle durchlässt, die wirklich in Ordnung sind. Und danach war dann aber auch wieder Sendepause. Und als wir dann das nächste Problem hatten, hatten wir schon zum Beispiel auch gar keine Antwort mehr gekriegt. Zum Beispiel ist der YouTube-Player, wenn man sich den mal runterlädt, das Flash-File selber, kann man dann oben im Header, ist glaube ich das vierte Byte, ist die Version. Und seit gewisser Zeit steht im YouTube-Player als Version 11. Und Version 11 ist ja noch nicht offiziell released. Ja, und da geht es dann zum Beispiel schon weiter, da haben wir Adobe angeschrieben. Gibt es denn eine Version 11, gibt es denn eine Spezifikation? Und dann erstmal keine Antwort gekriegt. Ja, ich frage mal, und dann kommt zwei Wochen später eine E-Mail und oh nee, und der weiß es nicht und der ist gerade nicht da und der ist rausgeflogen und so wirklich so eine Hinhaltetaktik so ein bisschen, und da kommt nicht, ja, Version 11 gibt es und ihr habt dann mal die Spec. Also das ist der Weg, wie Adobe darauf reagiert.
Noch Fragen?
Der Ansatz an sich eignet sich eigentlich für so ziemlich jedes File-Format, solange eine Spezifikation dafür vorhanden ist. Das Problem ist, dass man halt immer erst den Parser schreiben muss dafür. Und das ist halt das, was wirklich lange dauert. Also wir haben, FX hat aktiv oder hat aufgehört, aktiv so wirklich täglich zu entwickeln, letztes Jahr im Oktober, November, so um die Zeit. Und bis dahin war das so, dass wir zu zweit schon ein Jahr dran gearbeitet hatten. Zeitweise war es sogar so, dass ein Dritter da war, der uns geholfen hat, die Parser zu schreiben. Also das sind ungefähr anderthalb Jahre für zwei Leute. Beantwortet sich die Frage jetzt? Okay. Der Release? Die Squid-Unterstützung. Soweit ich weiß, war bis jetzt vom Webservice die Rede, was wir aber verworfen haben aufgrund der Kompatibilität. Das war da wirklich. Und Webservice wäre natürlich schneller gegangen. Jetzt war kurzfristig noch auf ICAP umgestiegen. Und ich denke, Ende Mai ist schon ziemlich realistisch, weil wir da relativ weit sind. Ich denke, das wird auch bis zum Ende Mai wird es klappen mit der 1.0 und auch mit der ICAP-Unterstützung. voran.
Ja, dann nochmal Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, danke.